Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel. Heute geht es um 2 große Events in München rund um das Thema fairer Handel. Zum einen haben wir am 25. November einen Spaziergang über die Messe München global solidarisch aktiv im Alten Rathaus gemacht und dort mit vielen AusstellerInnen gesprochen. Zum anderen waren wir am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, auf dem Winter-Tollwood. Dort feierte das stadtweite Bündnis Fairtrade Stadt München das Jubiläum 10 Jahre Fairtrade Stadt München.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
In der ersten Hälfte der Sendung geht es jetzt um die Messe München global solidarisch aktiv, die am Samstag, den 25. November im Alten Rathaus stattgefunden hat. Dabei ging es um Fragen wie: In was für einer Welt wollen wir leben? Wie können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen? Wie können wir uns in München und weltweit für Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und ein gerechtes Miteinander einsetzen? Organisiert vom Münchner Nord-Süd-Forum und der Stadt haben sich an der Messe ca. 60 Einrichtungen, Vereine, Initiativen und Unternehmen aus München beteiligt. Wer alles mitmacht, das hören wir jetzt von 3 OrganisatorInnen der Messe. Jacqueline Wukadin und Johanna Köllinger vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, Fachbereich Europa und Internationales bei der Stadt München und von Elli Melcher vom Nord-Süd-Forum München.
Das sind Organisationen, Vereine, die in München, im Münchner Raum tätig sind, aber eben global unterwegs, immer mit einer globalen Perspektive. Die gehen von Bildungsarbeit, Gesundheitsthemen, Themen des fairen Konsums, des fairen Wirtschaftens. Ganz zentral, sehr, sehr viele Gruppen arbeiten zu Menschenrechten. Wissen wir ja, dieses Jahr 75 Jahre Menschenrechtserklärung mit ihren ganzen Artikeln. Andere Gruppen arbeiten in bestimmten Regionen, in afrikanischen Ländern, in südamerikanischen Ländern, in asiatischen Ländern. Und wir haben auch Projekte da, die in Osteuropa arbeiten. Und natürlich auch Münchens Partnerstädte in Harare, Zimbabwe, Kiew und Münchens Klimapartnerschaft mit den Ashaninka in Peru. Also wirklich breit.
Ich wollte gerade sagen, also wirklich eine ganze Menge. Und was hat euch jetzt als Veranstalterinnen angetrieben, so eine Messe auf die Beine zu stellen?
Mir geht's immer wieder nicht gut damit, wie die Welt gerade ist. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Es passieren viele schlimme Sachen. Und für mich ist es unglaublich ermutigend und bestärkend, heute hier zu sein, die Gruppen hier zusammenzubringen, eben zu sehen, dass so viele Menschen sich in München und um München herum engagieren, über den eigenen Tellerrand hinausblicken, sich stark machen für Menschen, die sonst nicht so gesehen werden. Und deswegen ist hier auch eine unglaubliche Power im Alten Rathaus. Und das ist bestärkend eben, stärkt die Vernetzung untereinander, unter den Gruppen, unter den städtischen Stellen, den Vereinen, den Schulen, den Stiftungen. Und ich glaube, dass wir alle bestärkt aus diesem Tag rausgehen werden.
Ist ja auch, wenn ich so da durchgegangen bin, ist eine Menge los, oder? Würdet ihr sagen, das ist jetzt schon, es ist eine Stunde wahrscheinlich vergangen, es geht noch bis 18 Uhr. Würdet ihr jetzt schon sagen, das ist ein Erfolg, was ihr hier gemacht und organisiert habt?
Ich würde sagen, sogar fast ohne Besucherinnen wäre es ein Erfolg, weil ja alle Gruppen hier sind und zeigen, für was sie sich einsetzen, sich engagieren und wir ja auch untereinander viel auch lernen und also voneinander lernen können. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn natürlich Leute kommen.
Letzte Frage, ist das ein einmaliges Projekt oder wenn ihr das so seht und es verlief erfolgreich, könnte man ja sagen, das macht ihr jedes Jahr in Zukunft.
Ja, das haben wir vor. Also wir wollen zumindest in dieser Konstellation Landeshauptstadt München mit Nord-Süd-Forum München zusammen, also Stadt und Zivilgesellschaft zusammen, Formate schaffen, wo sich eben eine Weltgruppen oder Gruppen, die zu globalen Themen arbeiten, sich engagieren, präsentieren oder austauschen können. Ob das jetzt jedes Jahr eine Messe ist, das lassen wir noch offen. Wir wollen auch andere Formate ausprobieren, aber jährlich, das ist unser Ziel, ja.
Das war Elli Melcher vom Nord-Süd-Forum München und zuvor hörten wir Johanna Köllinger und Jacqueline Wukadin vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, Fachbereich Europa und Internationales bei der Stadt München. Begonnen haben wir dann unseren Spaziergang durchs Alte Rathaus mit Martin Klöckle von Pro Regenwald.
Wie es der Name schon sagt, wir arbeiten zu Regenwald, nicht nur Regenwald, auch Wald. Wir arbeiten zu allen Produkten, die man so kennt und welche die Schwierigkeiten, die es dazu gibt. Wir setzen uns für Waldschutz, Klimaschutz, Artenschutz ein. Wir sind jetzt hier bei der Veranstaltung, um auch Freiwillige zu suchen. Also wir suchen sowohl hier in München Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen und mitarbeiten wollen, sich fürs Thema einsetzen wollen. Und wir bieten auch einen Freiwilligendienst in Projekte in unserem Partnerland Costa Rica an, in Partnerprojekten, wo man dann für ein gutes Jahr mitarbeiten kann, sich einbringen kann zu allen Themen, die uns wichtig sind.
Ja, dann gehen wir doch gleich zu diesem Projekt in Costa Rica. Was passiert denn da? Was findet da statt? Warum macht ihr das?
Also es gibt unterschiedliche. Es gibt Projekte zu ökologischer Landwirtschaft, zu Nahrungsmittelproduktion, Agroforestry, auch Wiederherstellung von Ökosystemen, also Bäume pflanzen, Baumschulen pflegen. Indigene Rechte sind ein sehr großes Thema und der Kampf um den Erhalt indigenen Wissens und indigener Werte. Das sind die Themen. Wichtig ist es natürlich, man kennt hier die Debatten rund um Klima- und Artenschutz. Und man muss immer mehr tun und nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern.
Aber ihr macht natürlich auch eine Arbeit hier im Inland, hierzulande. Ich kann mich noch gut erinnern, es dürfte schon ein paar Jahre her sein. Wir haben was zum Thema Papier gemacht, wir haben was zum Thema Holz gemacht. Welchem Siegel kann man vertrauen, welchem Label kann man vertrauen? Was macht ihr denn dann noch?
Also im Moment ist ein größeres Thema Palmöl, das in immer mehr Produkten auftaucht, wo die Leute nachfragen, wie die Anbaubedingungen sind, die leider Gottes eher grundsätzlich schlecht sind. Das Südfrüchte ist ein immer größeres Thema, also Ananas, Bananen, Mango, Avocado, was so die Trendfrüchte sind. Und auch da sind die Anbaumethoden und Bedingungen oft sehr schlecht, zerstören Wald, beeinträchtigen Landrechte. Und ja, dazu aufklären, Bildungsarbeit zu all diesen Themen machen. Und nach wie vor Papier, Holz, Fleisch, Soja, also ganz, ganz viele Produkte, die wir alltäglich aus dem Wald oder Regenwald nutzen und die eben dafür sorgen, dass Wälder auch zerstört werden und Menschen und Tiere darunter leiden.
Martin Klöckle von Pro Regenwald war das. Fair gehandelte Lebensmittel wie zum Beispiel Kaffee, Tee oder Kakao kennen vermutlich die meisten. Bei fair gehandelten IT-Produkten schaut's da eher mau aus. Seit einigen Jahren gibt es das Fairphone und noch viel länger schon die faire Computermaus des Vereins Nager IT aus Benediktbeuern. Über den Verein und die Maus haben wir im Alten Rathaus mit Susanne Jordan gesprochen.
Wir sind ein Verein für faire Elektronik, also wir machen faire Computermäuse, also Computermäuse, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden, so wie bei Kaffee oder Textilien. Wobei da eine Besonderheit ist, jetzt in der Elektronik, da kann man nicht das komplette Produkt leider fair machen, sondern wir arbeiten uns so Schritt für Schritt vor, dass das Produkt immer fairer wird. Also wir können noch nicht bis zum Rohstoff zurückverfolgen, wo die herkommen, aber wir machen schon faire Produktion. Also die Lötarbeiten sind fair, die Endmontage ist fair, viele Bauteile sind fair. Unser Scrollrad ist aus Holz und ist regional, das Lötzinn ist recycelt, das Gehäuse ist recycelt, der Kunststoff. Und so arbeiten wir uns vor, bis dann wir eine ganz faire Maus haben, eines Tages.
Ich stehe hier, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen, ich stehe hier vor einem Plakat, da ist die Lieferkette dieser kleinen Maus drauf. Ich weiß nicht, ob du die Zahl kennst, wie viele Lieferantinnen da mitmischen oder Produzentinnen da alles dabei sind. So ungefähr ist es unvorstellbar, dass in so einer kleinen Maus so viele Akteure mitspielen. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wer da alles mitmischt?
Also ich sage erstmal, wo es das gibt, dieses Plakat, dann kann man mitgucken. Also auf unserer Seite nagerit.de gibt es einen Punkt Lieferkette, ist ganz prominent platziert, da kann man sich das angucken. Und da sieht man eben den Aufbau der Lieferkette vom Rohstoff bis zur Maus. Und da ist auch gekennzeichnet, welche Fabrik da faire Arbeitsbedingungen hat, welches keine fairen Arbeitsbedingungen hat, welche Vorbauteile jeweils in dem Bauteil drin sind. Welche Rohstoffe drin sind, wo sie herkommen, wissen wir leider meistens nicht. Ob wir schon Kontakt hatten zu dem Hersteller, ob wir schon besucht haben. Also es ist ganz viel dargestellt und es ist auch unser größtes Anliegen, einfach das Bewusstsein zu wecken, wie komplex IT-Geräte sind. Wie viele Unternehmen, da sind vielleicht so 200 Unternehmen oder so beteiligt auf der ganzen Welt, dass so eine Maus entsteht und im Laden kostet sie dann, also unsere Maus kostet 35 Euro, aber im Laden kostet sie vielleicht 5 Euro. Und dafür, dass so viele Menschen ihre DNA dran gelassen haben, ist es echt sehr wenig.
Du hast schon angedeutet, ihr schaut da auch vorbei bei manchen Händlern oder Produzentinnen. Das kann man jetzt bei der Lieferkette, ich sage jetzt mal, das sind mindestens 100, 120, die man da sieht auf dem Schaubild. Das kann man ja nicht leisten als Verein, oder? Wie macht ihr das?
Genau, das können wir nicht leisten. Also wir können schon deswegen nicht leisten, weil viele Firmen sagen, ihr interessiert uns als Kunde nicht, ihr seid viel zu klein, wir nehmen uns jetzt keine Zeit für euch. Also die haben jetzt nicht unbedingt was zu verbergen, aber wir können da einfach nicht rein. Und ein paar konnten wir bisher besuchen und die waren auch sehr offen und haben uns die ganze Produktion gezeigt. Wir konnten mit den MitarbeiterInnen reden, über die Arbeitsbedingungen auch. Und wie wir uns behelfen ist, dass wir sagen, wir können eben jetzt nicht irgendwie gewährleisten, dass eine bestimmte Fabrik in China jetzt faire Arbeitsbedingungen hat, dann schauen wir da erstmal, dass wir die Bauteile zum Beispiel regional einkaufen, weil wir da halt wissen, da sind keine Menschenrechtsverletzungen und da können wir einfach sicherstellen, da sind gute Arbeitsbedingungen, auch wenn wir uns das jetzt nicht angucken können, weil die Elektronikindustrie, also jetzt anders als bei einer Schlachterei oder sowas, in der Elektronikindustrie sind mir keine Arbeitsrechtsverletzungen bekannt.
Wer nimmt euch denn die Mäuse ab? Weil du hast gesagt, eure Maus kostet 35 Euro. Ist im Vergleich zu anderen Mäusen, die es gibt, schon teurer. Wer ist denn da die Zielgruppe?
Alle. Also es ist natürlich schwer zu sagen, weil wir über Internet verkaufen. Und es, also ich weiß, so Männer, Frauen ist ungefähr gleich verteilt. Das sehe ich ja am Namen. Alter, weiß ich nicht, Region ist auch ländlich, städtisch in ganz Deutschland. Auch Österreich zum Teil. Und eben die öffentliche Beschaffung, die hat auch schon einiges gekauft, aber wir warten, dass da noch ein bisschen mehr, gerade aus der Stadt München oder so kommt, weil die ja sich das schon auf die Fahnen schreiben, so die Nachhaltigkeit. Und ja, da warten wir noch auf die große Bestellung.
Also die Stadt München hat noch keine fairen Computermäuse von euch gekauft?
Nicht in größerem Stil, vielleicht mal eine irgendwo, aber nicht jetzt wie Niedersachsen, die einfach die ganze Polizei damit ausgestattet haben oder so.
Und aber das ist das eine von eurer Arbeit, du bist ja jetzt hier nicht einfach, um Computermäuse zu verkaufen, sondern du machst auch Bildungsarbeit oder ihr macht auch Bildungsarbeit, oder? Wie schaut die aus?
Der wichtigste Bestandteil der Bildungsarbeit ist tatsächlich, was ich jetzt hier gerade mache, auch mit diesem Mikrofon, einfach Leute aufzuklären, in Anführungsstrichen, dass ein elektronisches Gerät hergestellt wird, dass da Menschen arbeiten, dass da gute und schlechte Arbeitsbedingungen geben kann. Und einfach durch die Existenz der Maus machen wir die Bildungsarbeit. Und dann machen wir auch klassische Bildungsarbeit mit Vorträgen, Workshops. Also, aber da ist auch jetzt keine enge Zielgruppe, nicht nur an Schulen oder so, sondern auch mal an der Uni oder auf einer Konferenz. Also völlig unterschiedlich.
Vielleicht zum Schluss noch, wo kann ich denn eure Produkte überall kaufen?
Also in erster Linie gibt es auf unserer Homepage, aber es gibt auch viele Weltläden, also in Deutschland verteilt, wo es die Maus zu kaufen gibt. In München gab es im Eine Welthaus, gibt es jetzt nicht mehr. Und wir wollen jetzt aber auch vermehrt auf Unverpackt-Läden zugehen und dort fragen, ob sie nicht unsere Maus ins Sortiment aufnehmen wollen, weil das das einzige technische Gerät ist, was man unverpackt bekommen kann.
Soweit Susanne Jordan vom Verein Naga IT. Das Motto des Vereins Commit e.V. lautet ganz klassisch: global denken, lokal handeln. Georgina Phillips und Mona Havari erläutern die Aufgaben und die Tätigkeitsfelder des Vereins.
Commit e.V. hatte jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum und ist ursprünglich aus einer Studierendeninitiative entwickelt worden und hat früher viel Projektarbeit im Ausland gemacht. Und dann den Schwerpunkt verlagert, sodass jetzt eigentlich global politische Bildungsarbeit in München gemacht wird. Also weg von dieser internationalen Arbeit und auch so der Schwierigkeit, wirklich Augenhöhe zu erreichen. Das war so der Anspruch, den die Leute damals hatten. Und jetzt hin zu dem, was wir vor Ort in München machen können. Immer nach dem Motto global denken, lokal handeln.
Was sind denn eure Standbeine von Commit?
Wir machen Schulworkshops. Generell Workshops und Stadtrundgänge. Da gibt es zwei Formate, die postkolonialen Spuren in München und die Orte des Wandels in München, wo wir methodisch angereicherte Spaziergänge durch München machen und alternative Orte aufzeigen wollen.
Vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr jetzt zu den verschiedenen Führungen Orte des Wandels sagen. Was gibt es da für thematische Schwerpunkte und vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wo denn da hingegangen wird?
Orte des Wandels ist ein besonderes Projekt, weil wir Positivrundgänge anbieten. Das heißt, wir wollen aufzeigen, was gibt es eigentlich schon für Möglichkeiten in München, ja, ein Zeichen für ein zukünftig gerechtes München zu setzen. Und ja, wir haben thematische Schwerpunkte, einmal zum Beispiel zu Fashion oder zu Energie oder aber auch unsere Klassikrundgänge, wo wir verschiedene Initiativen besuchen, eine faire Bank, ein plastikfreier Supermarkt, ein interkulturelles Projekt. Dahinter steckt ein breites Verständnis von Nachhaltigkeit und auch unsere Vorstellung von München als eine Stadt, die schon Wandel leistet. Wir möchten diesen Initiativen aber eben eine Bühne bieten.
Vielleicht noch ein Wort zu den postkolonialen Rundgängen.
Bei unseren postkolonialen Rundgängen beschäftigen wir uns mit unserer Rolle als ehemalige Kolonialmacht und blicken auch in die Vergangenheit, aber schauen uns auch Spuren dieser Vergangenheit in unserer Stadtgesellschaft an und überlegen, wie können wir zum Beispiel auch ein Zeichen für Antirassismus setzen.
Wo seid ihr da? Also wo geht ihr hin? Was schaut ihr euch an?
Also eine Station ist zum Beispiel der Westfriedhof, wo es auch Grabmäler gibt und die wir uns genauer dann anschauen.
Kommen wir zu den Schulworkshops. Ihr geht in die Schulen rein und was macht ihr da und was sind da eure Anliegen, was sind eure Ziele, die ihr damit verfolgt?
Ja, also auch bei den Schulworkshops bieten wir ein breites Themenspektrum ab. Also wir fragen uns zum Beispiel, wie sind globale Ungleichheitsstrukturen, wie sind die verfestigt und schauen uns an, wie ist zum Beispiel Wohlstand verteilt oder Bevölkerung verteilt oder ja, wie auch zum Thema Klimawandel machen wir Schulworkshops. Wir beschäftigen uns mit Werten und unserer Rolle und unserer Verantwortung für eine gerechte Welt und versuchen halt mit den Schülerinnen einen Raum zu eröffnen, um da auch in Diskussionen zu gehen. Denn da ist auch ganz viel schon, aber man muss halt einfach die Möglichkeit geben, da in den Austausch auch zu gehen.
An wen richtet sich das Programm? Sind das Erstklässler oder eher ältere Schülerinnen und Schüler?
Immer an die Oberstufe. Dadurch, dass die Bildungsmaterialien, die wir haben, erst ab dann so gut funktionieren, so ab der 10. Klasse.
Mit wem arbeitet ihr zusammen? Mit welchen Schulen? Geht das über die Stadt oder wie funktioniert das in der Praxis? Man kann ja nicht einfach zu einer Schule gehen und sagen, hallo, ich möchte mal einen Workshop machen.
Meistens fragen die Schulen uns an. Also das sind Kontakte, die wir hergestellt haben in der Vergangenheit schon und die uns dann einfach fürs nächste Jahr oder für den nächsten Projekttag anfragen. Aber wir versuchen uns auch in der Münchner BNE-Landschaft gut zu vernetzen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bei einem anderen Verein eine Anfrage reingeht und die kann nicht bedient werden, dann wird die auch an uns weitergeleitet. Und so versuchen wir dann auch zu agieren, dass wir Anfragen, die wir leider nicht bedienen können, auch weitergeben.
Sagen Georgina Philipp und Mona Havari vom Verein Commit e.V. Beim Stand der Fairtrade Stadt München haben wir Peter Eicher vom Verkauf-Handelskontor getroffen. Er ist Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade Stadt.
Ja, das ist eine Initiative von der Stadt München und zwar vom Referat für Umwelt- und Klimaschutz. Und die koordiniert diese Steuerungsgruppe und die Steuerungsgruppe besteht aus verschiedenen Organisationen oder wie Verkauf-Handelskontor als Vermarkter von Fairtrade-Produkten. Und wir sind Fairtrade-Stadt seit 10 Jahren jetzt genau und feiern dieses Jahr auch ein Jubiläum auf dem Weihnachts-Tollwood. Da kann man ja vielleicht noch drüber reden kurz.
Was heißt das, Fairtrade-Stadt zu sein?
Ja, man muss gewisse Kriterien erfüllen. So und so viele Gastronomiebetriebe müssen Fairtrade-Produkte vermarkten. So und so viele Supermärkte müssen Fairtrade-Produkte vermarkten. In der Beschaffung der Stadt München muss sich ein bisschen was ändern, müssen auch Fairtrade-Produkte dann beschafft werden sozusagen.
Und das versucht ihr auf welche Weise voranzutreiben?
Also unsere Gruppe ist sehr aktiv, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Dann natürlich die Vertreterin im RKU, also im Referat für Klima- und Umweltschutz, die haben die Behörde oder beziehungsweise die Verwaltung von der Stadt München ermuntert, dass sie eben dann Fairtrade-Produkte beschafft, wenn es zum Beispiel um Kleidung geht und so weiter. Da sind die dran und der Stadtrat musste ja auch diesen Fairtrade-Beschluss vor 10 Jahren auch beschließen. Also wir versuchen, in die Gesellschaft reinzuarbeiten, rein zu informieren und gleichzeitig die Stadt München zu ermuntern, mehr Fairtrade-Produkte zu konsumieren oder auch zu gebrauchen.
Zum Schluss, du hast noch auf eine Veranstaltung hingewiesen. Um was geht's da? Was steckt da dahinter? Wann wird die sein?
Also die 10-Jahres-Feier ist auch 10 Jahre Fairtrade Stadt München, aber auch, wir sind dieses Jahr auch Hauptstadt des fairen Handels geworden, was ein toller Erfolg für uns ist. Und am 10. Dezember ist ein Sonntag, von 11 bis 17 Uhr feiern wir im Tollwood-Zelt Hexenkessel ein Jubiläum. Das ist eine Mischung aus schöner, witziger Musik von Unterbiberger Hofmusik und einer Salsa-Band und dann immer wieder inhaltliche Inputs von verschiedenen Initiativen zu Fragen, zu Fair Fashion, zu Fragen von Fairtrade, Mäusen für den Computer etc.
Also wer sich da rundum informieren will, der ist da gut aufgehoben an diesem Tag.
Ja, nicht nur informieren, sondern es gibt dann ab 11 Uhr ein kostenloses Fairtrade-Frühstück, bis solange der Vorrat reicht. Also einen Kaffee gibt es umsonst und Tee und Croissants. Genau, da wollen wir einfach mit den Münchnerinnen und Münchner feiern.
Soweit Peter Eicher vom Verkauf-Handelskontor und Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade Stadt München. auf unseren Spaziergang über die Messe München Global Solidarisch Aktiv, die am 25. November im Alten Rathaus stattgefunden hat, sind wir dann am Stand des Unverpacktladens UFG, Fair Unverpackt gemeinsam in Unterföhring angekommen. Ann und Salome erzählen, was es mit dem Laden auf sich hat.
Also wir verkaufen Produkte, Essensprodukte, Pflegeprodukte, lose, unverpackt und fair. Und wir haben auch einen Gastro-Anteil, wo wir selber produzieren.
Was gibt es denn bei euch für Produkte zum Kaufen, wenn ich zu euch in den Laden komme?
Wir haben zum Beispiel die Non-Food-Produkte, wir haben schöne Seife, die hier in der Region produziert wird mit Bio-Öle. Wir haben Lebensmittel, wir haben Getränke, wir haben Wein zum Beispiel, die auch im Fanggläser wir verkaufen. Wir haben Milchprodukte, alles biozertifiziert und Fairtrade. Wir haben auch eine schöne breite Palette von Gemüse aus der Region, bevorzugt und auch Fairtrade.
Was habt ihr für fair gehandelte Produkte?
Schokolade, Nüsse, zum Beispiel alle Sorten von Nuss-Nougat-Creme und Olivenpaste und Cashew, Nuss, also alles Mögliche eigentlich. Und man findet wirklich alles von Nudeln bis Naschzeug. Wir haben wahnsinnig viele gute, tolle Naschzeug, auch Tee, auch Trockenprodukte wie ganze Nüsse, Linsen, Müsli-Zeug und alles. Also alles, was man wirklich braucht, findet man bei uns im Laden.
Ihr habt nicht nur einen Laden, sondern ihr habt auch einen Café. Wenn ich da zu euch nach Unterföhring komme, was finde ich denn da auf der Karte?
Ja, man kann auch ein leckeres Kaffee, das hier in München verarbeitet wird, trinken. Eine verschiedene Palette von Schokolades auch, einen Kuchen zu begleiten, diesen Kaffee. Oder wenn man will, kann man auch ein paar Bierchen kaufen und da trinken.
Also es gibt Mittagstisch mit Suppen, Quiche, Paninis, die alles wird bei uns produziert mit unseren Produkten. Also man kann zum Mittagessen kommen oder zum Abendessen was mitnehmen, weil wir am Abend zu haben. Aber man kann auch Kuchen. Also die Kuchen sind auch super lecker. Und das ist ein kleiner Ort, wo man sich, glaube ich, wohlfühlt, man sich gemütlich machen kann.
Woher kommen eure Produkte?
Ja, unsere Produkte meistens kommen aus der Region oder aus Deutschland oder aus Europa. Und wenn wir zum Beispiel über Schokolade sprechen, wir kaufen immer Fairtrade-Schokolade und damit unterstützen wir auch die Kleinbauern aus verschiedenen Kakaoproduzentenländern.
Mhm. Also ihr schaut auf die Siegel, auf die Fairtrade-Siegel, Labels, die es da alles gibt. Schaut ihr auch in der Region nach, wenn ihr da was bezieht, wie da die Arbeitsbedingungen sind, ob es Bio ist und so weiter?
Ja, also die Kollegin, die sich darum kümmert, die ist da sehr unterwegs. Die kennt zum Teil auch die Leute, die das produzieren. Also zum Beispiel unsere Tofu aus Erding, der auch super lecker ist. Früher habe ich nie Tofu gegessen, jetzt esse ich Tofu. Also da wird wirklich geguckt, dass wir die besten Produkte, die nicht weit weg kommen, und dass eben nicht nur Bio, aber auch diese solidarisch und fair passiert. Also wir gucken bewusst da drauf.
Und wer jetzt nicht nach Unterföhring fahren will zu euch, um euch zu besuchen, einzukaufen oder dort essen zu gehen, den könnt ihr auch mit Catering beliefern. Ist das dasselbe Angebot, was dann im Laden gibt oder im Café gibt?
Ja, man muss einfach uns kontaktieren per E-Mail oder auf unserer Website oder telefonisch und wir geben euch eine Liste von allen unseren Produkten oder Mittagessen oder Abends- oder Nachtische und wir könnten in Zusammenarbeit mit euch auch das vorbereiten.
Wir gehen da im Gespräch und gucken, was brauchst du? Es kann auch nur Naschzeug oder ein Salat in ein Glasgefäß, weil wir auch zeigen wollen, wie funktioniert dieses Unverpackt. Ist alles möglich, wir sind offen, auch wenn es nur ein Weinausschank für ein Event, können wir auch machen. Und wir sind direkt an der S-Bahn in Unterföhring, wollte ich sagen, weil man kann relativ einfach zu uns kommen.
Über das Unverpackt haben wir noch gar nicht so gesprochen. Wie schaut es aus in der Praxis? Es gab oder es gibt immer noch Läden in München, aber einige haben zugemacht inzwischen. Wie funktioniert das?
Also wir beziehen die Produkte in Großgebinde und tun die umfüllen in kleinere Gebinde und dann kommst du mit deinem Glas und nimmst, was du brauchst. Hat auch den Vorteil, dass man nicht 3 Kilo von irgendwas nehmen kann, aber nur, was man eben wirklich braucht. Das wird bei uns auf Palette geliefert und verteilt im Laden.
Wenn ich jetzt kein Glas dabei habe, helft ihr mir dann aus mit irgendwas?
Ja, natürlich. Also wir haben Gläser mit einem Pfand drauf oder es gibt auch Gläser von Kundinnen für Kundinnen, die man einfach so mitnehmen kann. Genau, und es gibt auch Taschen, je nach welche Produkte man kaufen möchte. Auch wenn man nichts dabei hat, kann man trotzdem was mitnehmen.
Ihr seid eine Genossenschaft. Kann ich jetzt zu euch kommen und auch Genosse werden?
Ja, wir sind eine schöne und nette Genossenschaft und wir sind zurzeit ca. 250 Mitglieder. Und gerne kommen Sie zu uns und Sie werden wieder bei uns auch ganz gut und nett angenommen als Mitglieder.
Und warum gibt es einen solchen Laden, der hier so alles Rundum-Service anbietet, nicht auch in München? Warum entsteht ein solcher Laden oder warum befindet sich ein solcher Laden jetzt nur in Unterföhring in der weiteren Umgebung?
Also wir haben vor, ich glaube, 4 Jahren uns als Bürgerinnen gefunden und gesagt, wir möchten am Ort nachhaltiger leben. Wir wollen nicht nach München einkaufen gehen. Und dieses Netzwerk für nachhaltiges Leben in Unterföhring war unter anderem ein Projekt in Unverpacktladen. Und dann haben wir umgesetzt als Genossenschaft, als Gemeinschaft. Es ist in München vielleicht schwieriger, weil auch die Miete einfach höher sind als bei uns. Uns geht's gut, aber destotrotz ist auch nicht so einfach. Und wir machen auch viel, damit wir weiter existieren und die Leute einfach gut in dieser Welt annehmen können.
Soweit die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Ann und Salome von UFG Fair Unverpackt gemeinsam in Unterföhring. Seit 25 Jahren gibt es die Klimapartnerschaft Münchens mit dem indigenen Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Die Klimapartnerschaft wird von der Stadt München und dem Arbeitskreis München-Ashaninka im Nord-Süd-Forum gepflegt. Was es mit der Klimapartnerschaft genau auf sich hat, das erfahren wir von Trudi Schulze vom Arbeitskreis München-Ashaninka.
Wir arbeiten mit den Ashaninka, die im peruanischen Regenwald, im zentralen peruanischen Regenwald leben. Die sind das größte indigene Volk in Peru, was den Regenwald betrifft. Das sind ca. 90.000 Personen. Und es gibt auch noch Ashaninka aus geschichtlichen Gründen in Brasilien an der brasilianischen Grenze. Diese Menschen, die sind total bedroht. Das heißt, ihre ganze Lebensweise ist bedroht. Und Regenwald, weiß man ja inzwischen, wird abgebrannt, es wird Land geklaut und so weiter und so weiter. Es kommt Rohstoffausbeutung und so zu. Und diejenigen, die den Regenwald, um den geht's jetzt, wenn man das Wort Umwelt- oder Klimapartnerschaft nennt, dann reden wir ja hier vom Regenwald, und zwar vom amazonischen Regenwald, der ja wahnsinnig wichtig ist. Dann müssen wir sagen, okay, wer schützt diesen Wald? Und das sind die Ashaninka. In dem Gebiet sind es die Ashaninka. In anderen Gebieten sind es andere Menschen. Und deswegen unterstützen wir diese Menschen, die den Regenwald erhalten wollen, auf die Weise, die wir können. Und zwar nach dem, was sie uns antragen. Und dann sagen wir, warum, wieso, weshalb oder nachvollziehbar. Und sie brauchen manchmal moralische Unterstützung. Sie brauchen politische Unterstützung. Sie brauchen auch finanzielle Unterstützung. Aber die finanzielle Unterstützung ist bei uns sowieso als kleiner Gruppe eher nicht so dramatisch groß. Das war's. Aber wir unterstützen tatsächlich auch, zum Beispiel heute stehen ein paar Leute an einem Stand mit Naturschmuck aus dem Regenwald, den Frauen im Regenwald hergestellt haben. Und das Ganze ist nicht, damit die Frauen irgendeine blöde Beschäftigung haben oder irgendwas machen, sondern das ist, damit sie Einkommensmöglichkeiten haben. Wir haben anfangs verkauft, haben aber immer von Anfang an gesagt, wir verkaufen nur am Anfang jetzt und so weiter und so weiter. Und inzwischen sind mehr als 100 Frauen, machen Schmuck und es wird immer weiter und sie verkaufen im eigenen Land und haben dann auch Läden, also geben den Schmuck woanders hin. Das finden wir gut und wir haben noch einen Rest und den verkaufen wir zum Beispiel hier. Und der Erlös geht nach drüben. Da kommt dann nicht sehr viel rum, aber wunderbar, genau in dem Rahmen, den wir halt machen können.
Hast du auch von politischer und moralischer Unterstützung gesprochen? Wie schaut die denn aus?
Also es geht bei den Ashaninka unbedingt darum, dass Territorium gesichert wird. Das ist ganz dringend notwendig, weil die Leute dort in dem Fall, also die Organisationen, die Dorfgemeinschaften, die haben gemeinsames Land, die haben ein bestimmtes Gebiet. Und das wird invadiert, also das heißt, da kommen Leute rein, Fremde rein, die dort, weiß der Kuckuck, was machen oder was rausholen. Und dieses Territorium muss irgendwie juristisch so gesichert sein, damit wenigstens eine Handhabe da ist, dass sie zum Beispiel überhaupt zur Polizei oder Gericht oder irgendwo hingehen können. Also das ist so, es werden Umweltschützer dort oder Leute, die den Regenwald schützen, werden verfolgt, werden vor Gericht gezerrt oder werden bedroht oder wir haben auch Fälle, wo jemand umgebracht worden ist. Das meine ich, wenn wir von politischer oder moralischer Unterstützung reden, da braucht es Leute, die den peruanischen Staat in dem Fall oder die wissen lassen, hier, es gibt Leute auf der Welt, die das wissen und die das scheiße finden. Ja? Und da muss man was tun. Und in dem Sinne werden wir dann tätig. Das kann also sein, dass wir Briefe schreiben. Es kann sein, dass wir in einem Fall hatten wir zum Beispiel einen juristischen Beistand. Da wurde die Justiz dort, also im Regional, bestochen, so auf eine Art und Weise, dass also Führer von indigenen Organisationen, drei, wahnsinnig gefährdet waren. Und die wären praktisch zu 30 Jahren, die wurden beschuldigt, also aus irgendeinem Schwachsinn. Und es hat sich alles natürlich als falsch herausgestellt. Aber die konnten keinen Anwalt zahlen, weil der Anwalt muss von woanders herkommen, muss immer hin und her fahren und so weiter und so weiter. Dann haben wir nur ein bisschen, gar nicht sehr viel bezahlt. Wir haben da ein bisschen unterstützt und prompt die drei Leute sind freigekommen, weil die Justiz hat dann irgendwie gemerkt, da ist ein Anwalt da und der setzt sich ein und dann war die Sache geklärt. Aber das sind so Dinge und manchmal braucht es auch eben jemand von außen, der ein bisschen unterstützt oder anschiebt oder mitmacht.
Also durchaus erfolgreich die Partnerschaft zwischen Ashanika und München, der Zivilgesellschaft und der Stadt. Vielleicht noch zum Schluss, dass es vielleicht auch noch deutlich herauskommt. Das heißt ja Partnerschaft, das heißt München macht jetzt hier nicht nur Entwicklungshilfe, ich nenne das mal so anpacken, sondern München oder überhaupt global profitieren wir von dem, was die Ashaninka machen, oder?
Natürlich. Und die Ashaninka sagen natürlich auf der anderen Seite Richtung München, macht eure Hausaufgaben, macht eure Hausaufgaben vor Ort. Also es geht nicht jetzt darum in erster Linie, dass für ein Volk im Regenwald jetzt was getan wird. Das ist auch wichtig, ja. Aber das Erste und Allerwichtigste ist, macht eure Hausaufgaben, ihr dort. Ihr seid diejenigen, die verbrauchen, ihr seid und so weiter und so weiter. Ne? Wir sind eigentlich die Sünder und Sünderinnen. Ne? Die Stadt München, da weiß ich jetzt zu wenig so im Augenblick aus dem Stegreif, die Stadt München hat in einem bestimmten kleinen Rahmen nur Möglichkeiten, auch Unterstützung zu leisten. Aber sie kann auch moralisch unterstützen, sie kann politisch unterstützen und gelegentlich kann sie Nothilfe leisten. Also wenn jetzt ein Drama, also sagen wir mal Naturgewalten wieder Phänomene vom Niño eine Auswirkung haben oder wenn es Riesenüberschwemmungen, Notstand gibt, dann kann im Einzelfall auch eine kleine Unterstützung kommen. Einmal war zum Beispiel bei Corona eine bestimmte Hilfe okay, und es war möglich, aber ansonsten ja, ist auch die Zivilgesellschaft halt gefragt.
Trudi Schulze vom Arbeitskreis München Ashaninka war das. Und damit ist unser kleiner Spaziergang über die Messe München global solidarisch aktiv, die am 25. November im Alten Rathaus stattgefunden hat, zu Ende. Infos über die beteiligten AkteurInnen vor Ort erfahren Sie unter www.nordsüdforum.de. Und seien wir sehr froh, dass es in München noch immer eine bunte und aktive Zivilgesellschaft gibt, die sich mit den herrschenden Verhältnissen nicht abfinden will.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und wir kommen zum zweiten großen Event zum fairen Handel in München. Am Internationalen Tag der Menschenrechte feierte das stadtweite Bündnis Fairtrade Stadt München das Jubiläum. 10 Jahre Fairtrade Stadt München. Und zwar auf dem Wintertollwood, genauer gesagt im Musikzelt Hexenkessel. Wer da feierte, was es genau zum Feiern gab und mit wem dieser Tag begangen wurde, das hören wir jetzt von Simone Krischke von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München. Sie ist eine der Organisatorinnen des Events. Wir haben mit ihr auf dem Tollwood gesprochen.
Wir feiern hier heute auf dem Tollwood im Hexenkessel 10 Jahre Fair Trade Stadt München. Genau, vor 10 Jahren wurde uns nämlich der Titel verliehen. Wir haben uns zum ersten Mal beworben als Fair Trade Stadt. Und genau, dieses Jubiläum feiern wir heute hier und zusätzlich natürlich auch jetzt unsere Auszeichnung als Hauptstadt des fairen Handels in der Kategorie Großstadt. Wir haben also 2 Anlässe, die wir hier heute feiern können.
Vielleicht kannst du diese 2 Anlässe ganz kurz erklären. Was hat es mit dem Titel Hauptstadt des fairen Handels auf sich? Und was ist eine Fairtrade-Stadt? Wie wird man Fairtrade-Stadt?
Zuerst mal, um Fairtrade-Stadt zu werden, muss man verschiedene Kriterien erfüllen. Einmal einen Stadtratsbeschluss, dass es wirklich auch politische Unterstützung gibt für diese Bewerbung eben als Fairtrade-Stadt München. Fairtrade-Stadt ist im Endeffekt eine Kampagne von Fairtrade Deutschland, Fairtrade Towns. Auch gesagt, gibt es auch für Schulen, für Universitäten. Und die hat eben das Ziel, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern und voranzubringen durch Bildungsveranstaltungen, Workshops, Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist eben auch ein Kriterium, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben für den fairen Handel. Und ja, dann natürlich die Produkte, München Schokolade, München Kaffee sind auch Teil der Bewerbung, Teil der Kriterien. Und dass der Münchner Stadtrat zum Beispiel auch fairen Kaffee und Tee nur noch trinkt. Genau, das sind so Kriterien neben unserer Steuerungsgruppe, die ja aus Stadt und Zivilgesellschaft besteht und die ganzen Aktivitäten koordiniert und steuert. Und den Titel, den muss man dann alle 2 Jahre erneuern und jetzt eben auch in diesem Jahr wieder. Und wir haben es geschafft und deswegen die 10 Jahre für Fairtrade-Stadt. Und genau, der Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels ist von der SKW ins Leben gerufen, die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, eine Bundesstelle. Und der wird auch alle 2 Jahre vergeben, schon seit 20 Jahren. Und da haben wir uns eben beworben mit einem Portfolio aus 16 Projekten, wo es ja auch viel um strukturelle Maßnahmen geht, die auf der Ebene der Kommunalverwaltung eben umgesetzt wurden. Das ist ein Wettbewerb für Kommunen. Und gemeinsam mit den Veranstaltungen und anderen Aktivitäten der letzten Jahre haben wir uns da eben beworben und dann den Preis gewonnen in der Kategorie Großstadt.
Gratuliere. Und heute wird gefeiert. Man hört schon im Hintergrund, es läuft Musik. Wer spielt da gerade?
Da spielt jetzt gerade die Unterbiberger Hofmusik und später haben wir noch eine Latin Band, Caribe Seis heißen die, die dann auch nochmal ein bisschen anders einheizen werden. Und genau, wir feiern heute mit bunten Programmen. Es gibt Infotische, eine Schokoverkostung, Glücksrad und verschiedene inhaltliche Inputs zu verschiedenen Produktgruppen quasi, zum Beispiel Textilien oder IT, Naturland Fair ist auch da. Verschiedenste AkteurInnen sind heute da und informieren, damit es eben ja nicht nur ein Feiern ist, sondern auch weiterhin ein Sensibilisieren und Weitermachen, denn es ist natürlich trotzdem noch ein langer Weg. Wir haben noch nicht irgendwie jetzt alles erreicht, sondern wir wollen natürlich weitermachen und gerade heute am Tag der Menschenrechte, dem 10.12., der perfekte Tag, dafür eben auch nochmal sensibilisieren über ja, die Missstände, die es leider halt immer noch gibt in verschiedensten Lieferketten und ja, die multiplen Krisen, die auch leider noch da sind. Deswegen, ja, wir sind noch nicht am Ende und wir sind aber motiviert und wollen weitermachen und heute aber natürlich auch feiern.
Soweit Simone Krischke von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München. Auch das Tollwood freute sich, dass die Veranstaltung 10 Jahre Fairtrade-Stadt auf der Theresienwiese stattgefunden hat, wie Daniela Schmidt, die Projektleiterin Mensch und Umwelt beim Tollwood, erläutert. Denn neben Bio spiele auch Fair auf dem Festival eine große Rolle, sagt sie.
Wir sind ein Festival, auf dem die Welt zu Hause ist. Vielfalt ist uns wichtig, Respekt, Toleranz und bei den Waren, die wir hier auf dem Festival anbieten, natürlich auch die Fairness entlang der Lieferkette.
Wo finden sich denn am Tollwood hier die fair gehandelten Produkte?
Wir haben sie in der Gastronomie, wenn es um Lebensmittel geht, die aus dem globalen Süden sind. Die sind bio und fair gehandelt und wir finden sie aber auch in unserem großen Markt der Ideen.
Und so die einzelnen Stände, haben die auch sowas? Es gibt ja en masse Essensstände, Kleidungsstände, Schmuckstände.
Ja, Gerade bei den Ausstellern, die selbst eben Verbindungen haben zu den sogenannten Entwicklungsländern, direkt von dort ihre Waren holen. Die haben auch ganz oft direkt freundschaftliche Beziehungen und Verhältnisse zu den Lieferbetrieben und sorgen allein schon dadurch, dass sie sich kennen, für die Fairness und für eine faire Bezahlung.
Wie macht es jetzt Tollwood? Wie wählt ihr eure Stände aus, wer was anbieten darf? Schaut ihr da drauf ganz genau? Muss da irgendwelche Zertifizierungen vorgelegt werden etc.? Wie schaut da die Kontrolle, die Überprüfung aus?
Wir haben im Prinzip letztendlich eine Förderung des Kunsthandwerks, wo klar ist, dass die Ausstellerin oder der Aussteller selbst eben das Produkt fertigt und eine sehr kurze Wertschöpfungskette hat. Und bei den Ständen, die Produkte aus sogenannten Entwicklungsländern haben, ist es tatsächlich so, dass sie uns die Nachweise erbringen, dass eben die Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten wurden, keine Kinderarbeit stattfindet oder auch eine faire Entlohnung.
Sagt Daniela Schmidt, die Projektleiterin Mensch und Umwelt beim Tollwood. Mit einem Stand im Hexenkessel war die Münchner Initiative Nachhaltigkeit MIN vertreten. Helmut Schmidt vom Koordinierungskreis der MIN und Sprecher der Fairen Wiesen erklärte, warum die Initiative mitgemacht hat.
Ja, Nachhaltigkeit ist mehr als Ökologie, mit dem es gerne in Verbindung gebracht wird. Zur Nachhaltigkeit gehören auch ökonomische und soziale Aspekte. Und gerade im Bereich Soziales ist sehr viel Fair Trade mit im Spiel und deswegen sind wir auch hier vertreten.
Vielleicht auch ein Wort zur Münchner Initiative Nachhaltigkeit als Ganzes. Für was steht die Initiative?
Die Münchner Initiative Nachhaltigkeit ist ein Dachverband mit jetzt über 60 NGOs. Ja, und wir stehen dafür, dass München eine echte Nachhaltigkeitsstrategie auf die Beine stellt und auch konkret danach handelt. München zeichnet sich ja durch viele Dinge aus, unter anderem auch als Fairtrade-Stadt. Aber da muss einfach noch mehr Faktisches geschehen, um wirklich nachhaltig zu sein.
Ein wichtiges Projekt der Münchner Initiative Nachhaltigkeit ist die Faire Wiesen. Was hat es mit dem Thema, also das ist ja fair schon im Namen, was hat es mit der Fairen Wiesen auf sich?
Ja, die Stadt München hat ja beschlossen, oder der Stadtrat hat beschlossen, dass München bis 2035 klimaneutral sein soll. Und zur Klimaneutralität gehört auch, dass der Konsum und die Ernährung beleuchtet wird. Und da geht es uns darum, aus dem Oktoberfest ein Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit zu machen, wo wirklich ökonomische, ökologische und soziale Aspekte ernsthaft berücksichtigt werden, dass verbindliche Vorgaben kommen in Richtung Nachhaltigkeit für die Wiesen, weil München ist Biostadt, München ist Fairtrade-Stadt, München will klimaneutral sein und da muss einfach konkret noch mehr passieren, damit es wirklich auch so genannt werden kann.
Wie sind denn da eure konkreten Forderungen, Vorschläge? Wie hat denn eine faire Wiesen in euren Augen auszusehen?
Also wir sind uns bewusst, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann. Wir haben deshalb gefordert, dass die Klimaneutralität bis 2035 erreicht sein muss. Und das kann nur erreicht sein, wenn das Oktoberfest bezüglich der Ernährung voll auf Bio und möglichst regionale Produkte umgestellt ist. Und wir wollen, dass der Stadtrat hier verbindliche Ziele vorgibt. Wir sind uns aber auch im Klaren, dass die Bundespolitik auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss. Wir haben heute eine Situation, wo die Agrarwirtschaft ein Bruttoinlandsprodukt von 20 Milliarden generiert, aber auch Umweltschäden in Höhe von 90 Milliarden. Vor 3 Wochen kam ein Bericht der Welternährungsorganisation. Die haben gesagt, unsere derzeitige Ernährungsweise führt zu Gesundheitsschäden in der Größenordnung von 11 Billionen pro Jahr und allein in Deutschland über 300 Milliarden Euro pro Jahr. Und das muss geändert werden. Also da müssen Rahmenbedingungen sich ändern, damit auch in München das Thema Nachhaltigkeit mehr Durchschlagskraft erhält.
Jetzt war da ja aber beim Thema Nachhaltigkeit jetzt zur Fairen Wiesen eher der Aspekt auf das Biologische. Wo ist das Faire in diesem Konzept?
Ja, uns ist auch daran gelegen, dass es wirklich fair geht. Fair heißt faire Arbeitsbedingungen von der Erzeugung bis zum Endverbraucher. Auch in den Schlachthöfen, das ist ja gerade während Corona deutlich geworden. Fair heißt keine Waren, die mit Kinderarbeit produziert werden, wie Kakao und Schokolade. Fair heißt keine Vertreibung von Indigenen im Tropenwald. Ja. Und fair heißt auch keine Pestizideinsätze und Verunreinigung von Trinkwasser in den Gebieten von Amazonas und so weiter, wo Soja angebaut wird, um dann hier die Tiermast zu betreiben.
Gibt es denn schon Betriebe, die sich das zu Herzen genommen haben auf der Wiesn, die da schon in die richtige Richtung gehen? Oder gibt es vielleicht schon einen Betrieb, der das schon wirklich vorbildlich umsetzt?
Wir hatten konkrete Forderungen an den Stadtrat. Es war einmal, einen runden Tisch einzurichten mit den Oktoberfestwirten. Der hat im Juni stattgefunden im Rathaus. War ein sehr konstruktives Gespräch. Und zweite Forderung war, ein Umsetzungskonzept zu machen, weil es eine extrem komplexe Materie ist. Da sind wir noch nicht so weit, da hat der Stadtrat noch gezögert. Sie wollen nicht so viele Studien haben, aber uns geht es um die Umsetzung, nicht um eine Studie. Dritte Forderung war, für die Wirte verbindliche Vorgaben zu machen, damit es tatsächlich bis 2035 zu 100% auf Bio umgestellt ist. Was erfreulich ist, das Oktoberfest ist nicht nur ein Leuchtturm bezüglich Zero Waste. Da ist viel erreicht worden, das kann ich sagen, weil ich bin stolz darauf, vor über 30 Jahren die Verhandlungen führen zu dürfen mit den Festwirten. Und seit über 30 Jahren funktioniert Zero Waste auf dem Oktoberfest mit dem Ergebnis, dass über 90% Reduzierung vom Restmüll stattgefunden hat. Wir hatten damals 90er Jahre anfangs 2 Kilo Restmüll pro Besucher, haben jetzt weniger als 200 Gramm Restmüll pro Besucher. Die Gesamtabfallmenge ist halbiert. Also das ist grundsätzlich erfreulich. Das zweite ist, das Schützenliesel-Zelt hat Bio auf der Agenda, fast nur Bio. Das Ammerzelt hat Bio-Enten und Händel. Das große Zelt Paulaner hat in diesem Jahr nur Bio-Händel angeboten. Ja. Die Fischer-Froni hat Bio-Händel auf der Agenda gehabt. In der Münchner Stuben machen sie gerade Studien, wie man Lebensmittelreste reduzieren kann. Also da tut sich einiges und also das ist wirklich erfreulich. Ja.
Wie wird es weitergehen? Gibt es schon die nächsten Schritte?
Ja, wir sind dran an der Politik. Ich habe gerade vorhin noch mit dem neuen zweiten Bürgermeister gesprochen, Dominik Krause. Wir werden im Januar ein Gespräch mit der Politik haben, wie es jetzt konkret weitergehen soll. Und erfreulich ist auch, dass Christian Schottenhammel großen Wert darauf legt, den Dialog mit uns weiter zu betreiben.
Helmut Schmidt vom Koordinierungskreis der Münchner Initiative Nachhaltigkeit MIN und Sprecher der Fairen Wiesn. Präsentiert hat sich auch das Gymnasium Feldmoching, das im Oktober Fair Trade School geworden war. Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen hat den Prozess begleitet. Sie schilderte, wie man Fair Trade School wird.
Es gibt da ja einen Auszeichnungsprozess, in dem man nachweisen muss, auch als Schule, dass der faire Handel eine große Rolle spielt im Schulwesen. Dazu hat sich auch eine Steuerungsgruppe gebildet, so wie vielfach auch für Kommunen oder Städte, die diesen Prozess begleiten muss. Und da müssen aber auch Lehrer, Eltern, die Schüler, auch das Catering zum Beispiel an der Schule selbst mitmachen. Und ich bin vom Weltladen Feldmoching als zivilgesellschaftliche Vertreterin mit in dieser Steuerungsgruppe gewesen.
Was musste denn da die Schule für Kriterien erfüllen? Was musste da umgesetzt werden?
Also die Schüler mussten mehrfach im Jahr einen Verkauf von fair gehandelten Waren nachweisen. Und das war für die Schüler ganz gut, dass sie das über den Weltladen organisieren konnten. Die haben von uns Waren in Kommission bekommen, die sie dann verkaufen konnten. Und die durften die Überschüsse auch an uns zurückgeben. Aber eben musste auch 2 Produkte im Catering, musste aus dem fairen Handel sein. Ebenso mussten sich die Lehrer im Lehrerzimmer verpflichten, fair gehandelten Kaffee zu trinken. Und diese Gruppe musste auch eine Bewusstseinsbildung machen. Das heißt, sie mussten werben für den fairen Handel, für das, was hinterm fairen Handel steht. Und das haben sie ganz ausgezeichnet gemacht.
Also die Schülerinnen und Schüler haben es ganz ausgezeichnet gemacht. Wie war es bei den Lehrern? Wie war es beim Rektor oder bei der Rektorin? Ist der Fairhandelsgedanke bei denen auch angekommen?
Also das ist so, dass das ja innerhalb der Gruppe nicht immer ganz einfach ist, sowas Neues durchzusetzen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass durch den Schuldirektor, der sehr engagiert in dieser Richtung mitgearbeitet hat, da ein Bewusstsein geschaffen wurde. Und damit haben auch dann die Lehrerschaft mitgezogen. Und es wurde dort auch Kekse, Schokolade und eben auch der Münchenkaffee, für den wir auch heute werben beim Tollwood, wurde dort konsumiert. Und das ist doch wunderbar.
Und das ist jetzt auch keine Geschichte, die dann einfach endet beim Ende des Schuljahres, sondern das muss natürlich kontinuierlich weitergeführt werden, weil es wird so ähnlich sein wie bei den Fairtrade Towns auch. Man muss sich vermutlich jetzt mal alle 2 Jahre wieder neu zertifizieren lassen, um Fairtrade Schule zu bleiben, oder?
Also Ende Oktober war ja diese Auszeichnungsfeier, wo eine Dame von Fairtrade Deutschland da war, die diese Auszeichnung übergeben hat. Und die hat die Schüler schon darauf hingewiesen, ihr könnt euch nicht ausruhen auf euren Lorbeeren, sondern in 2 Jahren wird abgefragt, wenn ihr weitermacht, könnt ihr Fairtrade Schule bleiben, aber das müsst ihr auch nachweisen.
Wer sitzt denn alles in der Steuerungsgruppe der Fairtrade School?
Also das ist so, dass eine verantwortliche Lehrerin in dieser Gruppe war, die diese Gruppe geleitet hat. Dann der Schuldirektor selbst, die Dame vom Catering aus der Schule. Es war eine Vertreterin vom Elternbeirat mit dabei. Dann diese Schüler der AG Verantwortung, die sich da gebildet hat. Das sind so circa 10, 12 Schüler. Und ich eben für den Weltladen Feldmoching als zivilgesellschaftliche Vertreterin.
Vielleicht noch eine Frage jetzt über Feldmoching hinaus. Wie viele Fairtrade School gibt es in München? Wissen Sie das?
Also ich habe gerade vorher bei uns am Glücksrad hier auf dem Tollwood mit einer Schülerin gesprochen, die wohl vor kurzem ausgezeichnet wurde als 10. Fairtrade-Schule in München. Das heißt, ich denke, es gibt in der Zwischenzeit 10.
10 Fairtrade Schools gibt es inzwischen in München, sagte Monika Pech vom Feldmochinger Weltladen. Da ist also noch viel Luft nach oben. Fair gehandelte Kleidung nimmt im fairen Handel eine immer wichtigere Rolle ein. Was die sogenannte Fair Fashion von konventioneller Mode unterscheidet, das erklärte uns Adi Lüttke, eine Weltpromotorin bzw. Fachpromotorin für fairen Handel beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern auf dem Tollwood. Zunächst wollten wir von ihr wissen, was eine Fachpromotorin für fairen Handel bzw. eine Weltpromotorin ist.
Eine Weltpromotorin oder Fachpromotorin für fairen Handel ist jemand, der vor allem neue Zielgruppen sucht für den fairen Handel. Ich bin angestellt beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Das ist ein Verbund oder Zusammenschluss verschiedener entwicklungspolitischer AkteurInnen, unter anderem eben AkteurInnen des fairen Handels, aber auch der Nachhaltigkeit, der Menschenrechte und so weiter. Ich als Promotorin habe vor allem das Ziel oder den Wunsch, ja, Institutionen, Unternehmen zu finden, die sich begeistern lassen für den fairen Handel und ja, den Fernhandel in Bayern noch stärker voranzubringen und zu integrieren.
Und dein Spezialgebiet, sage ich mal, oder eins deiner Spezialgebiete ist Fair Fashion, oder ist das richtig?
Das ist richtig, da ich zuvor im Weltladen München tätig war und dort die faire Mode aufgebaut habe oder die Abteilung aufgebaut, und das ist nach wie vor ein Herzensthema.
Und du standst ja gerade auf der Bühne hier im Hexenkessel auf dem Tollwood und hast die Unterschiede zwischen Fair Fashion und konventioneller Mode erläutert. Vielleicht kannst du das nochmal kurz darstellen, worauf man da achten muss und was die Unterschiede sind zwischen diesen beiden Moden.
Ich denke, der wichtigste Unterschied ist einfach, dass in der konventionellen Textilindustrie der Fokus oder das Bestreben auf Masse einfach liegt. Es geht um Massenproduktion, es geht um immer schneller, immer mehr und vor allem immer günstiger, und das einfach auf Kosten von Mensch, Umwelt und Tier. Das heißt, das sind einfach Produktionsweisen, ja, wo Bedürfnisse von ArbeiterInnen missachtet werden, sei es sowas wie Arbeitsschutz oder auch Sicherheitsstandards, Gesundheitsstandards missachtet werden. Und wir kennen Bilder eben aus Teilen Asiens, wo Fabriken einstürzen und irgendwie Tausende von Menschen begraben sind. Nur aus dem Grund im Grunde genommen, dass Modekonzerne noch mehr Profit machen und Modemarkt noch mehr überschwemmt wird. Und das ist sicherlich ein Unterschied im fairen Handel, ein großer sogar. Es wird dort nicht auf Masse gesetzt. Es geht darum, wirklich Handelspartnerschaften auf Augenhöhe zu haben. Es geht darum, auch eine Nachhaltigkeit in der Produktion zu haben. Und am allerwichtigsten geht es darum, die Menschenrechte und Arbeitsrechte zu wahren. Das wird auf vielen Ebenen findet sowas statt, unter anderem eben, dass man sich auch Siegel wirklich holt, dass man sich zertifizieren lässt, dass man transparent nachvollziehbar machen kann, wie und wo produziert wird und wie es den Menschen geht, die die Kleidung hergestellt haben.
Was heißt denn, wenn jetzt fair gehandelt wird im Textilbereich, was bedeutet das ganz konkret für die ArbeiterInnen?
Das heißt zum Beispiel, dass Mindestlöhne eingehalten werden, also werden faire Löhne bezahlt, das sind mindestens die Mindestlöhne. Im besten Fall, auch da ist es noch ein bisschen Weg, aber im besten Fall sind es existenzsichernde Löhne. Das bedeutet zum Beispiel, dass man nicht nur Geld hat, um gerade so zu überleben, sondern dass man Geld hat, um auch mal was auf die Seite zu legen, um eine Absicherung fürs Alter zu haben, um die Bildung der Kinder zu finanzieren. Das ist ein wichtiger Punkt, sind die Löhne. Das andere ist aber auch, dass zum Beispiel sowas wie Arbeitssicherheit ein wichtiges Kriterium einfach ist, ja, dass geschaut wird, dass zum Beispiel Menschen, die mit Chemikalien in Berührung kommen, geschützt sind, dass man auch schaut, dass eine Gebäudesicherheit gegeben ist, sowas wie Brandschutzmaßnahmen und so weiter. Auch das ist einfach ein wichtiger Aspekt.
Okay, du hast mich jetzt überzeugt, und jetzt will ich fair gehandelte Textilien kaufen. Wo gehe ich hin in München?
in München als erste Adresse definitiv der Weltladen München, hat mittlerweile oder jetzt seit 2 Jahren eine große Modeabteilung und auch ein tolles Angebot, was da zum Beispiel schön ist. Es ist eben nicht ständig neue Mode, die da hängt. Es sind Produktions- oder Lieferzyklen von einer Kollektion pro Saison. Das heißt, ich finde da jetzt nicht jede Woche neue Sachen, aber ich finde sehr schöne, sehr ausgewählte LieferantInnen und kann mir einfach sicher sein, das, was ich trage, ist wirklich 100% fair produziert worden.
Aber der Weltladen München wird jetzt nicht der einzige Laden sein, der fair gehandelte Textilien anbietet. Wen gibt es denn da noch?
Es gibt noch das Dir Goods im Tal zum Beispiel. Dann, klar, sowas wie Armed Angels findet man, ist also eine faire Modemarke. Was ich eben auf der Bühne ja auch nochmal gesagt habe, für alle, die, wo das Portemonnaie vielleicht auch ein bisschen schmaler ist, es finden sich viele Möglichkeiten, Secondhand-Mode zu kaufen.
Jetzt tun ja die großen Modekonzerne auch oft mit dem Thema Nachhaltigkeit werben, auch mit dem Thema fair. Man kann sie jetzt wahrscheinlich nicht alle pauschal über einen Kamm scheren, aber wie ist das einzuschätzen, ganz grob gesagt?
Das ist ein schwieriges Thema. Es sind wirklich viele Unternehmen leider, die starkes Greenwashing und Fairwashing betreiben. Das fängt manchmal an, H&M, die dann einfach zum Beispiel einen Teil ihrer Produkte zertifizieren, auch tatsächlich lassen, was ja eigentlich erstmal eine gute Entwicklung ist, steht aber dann nicht dafür, dass das Unternehmen wirklich fair eingestellt ist und fair produziert, sondern einfach nur fürs Image im Grunde genommen. Noch schlimmer sind aber Fälle, wo einfach Siegel selber kreiert werden und einfach die KonsumentInnen täuschen. Also diese Siegel sagen nichts aus, die sind nicht unabhängig kontrolliert worden. Und das ist einfach schwierig, weil die Begriffe fair oder auch eco sind nicht geschützte Begriffe. Also sie können einfach verwendet werden und täuschen im Grunde genommen.
Was sind denn die guten Siegel, denen man vertrauen kann, die guten Labels, die guten Zertifizierungen? Und wenn das nicht reicht, wo kann ich mich denn überhaupt informieren darüber, woher die Kleidung kommt und wie, unter welchen sozialen Kriterien die gefertigt sind?
Also eins der wichtigsten Siegel ist sicherlich das Gott-Siegel, wo man sich sehr sicher einfach sein kann, dass Sozialstandards eingehalten werden, aber auch Umweltstandards. Dann gibt es sowas wie die Fair Wear Foundation, der man ziemlich vertrauen kann in der Zertifizierung. Es gibt eine ganze Bandbreite und da eben die großen Unterschiede zwischen Sozialstandards und Umweltstandards. Wo man sich auf alle Fälle Klarheit verschaffen kann, ist auf der Plattform siegelklarheit.de. Da kann man wirklich jedes Siegel nachschlagen und sich genau anschauen, welche Kriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden eingehalten, welche nicht. Und da, ja, es ist eine ganz gute Unterstützung in dem Siegeldschungel.
Das sagte Arti Lüttke, eine Weltpromotorin bzw. Fachpromotorin für fairen Handel beim Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Ebenfalls mit einem Stand im Hexenkessel auf dem Tollwood präsent war der Münchner Ernährungsrat. Verena Schlegel ist die Projektleiterin für die Ernährungswende beim Münchner Ernährungsrat. Zunächst wollten wir von ihr wissen, was hinter dem Namen Ernährungsrat steckt.
Der Münchner Ernährungsrat ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit 2018 gibt. Und wir sind gegründet worden aus verschiedenen Initiativen, Verwaltung, Politik, die gesagt haben, wir brauchen eine Ernährung und Agrarwende in München und Region. Seit diesem Jahr ist es so, dass wir eben eine Regelförderung von der Stadt München kriegen, dass wir auch eigene Räumlichkeiten und eben auch Festangestellte einstellen können. Ich war eine davon eben. Genau, und jetzt sind wir so weit, dass wir mehr Sichtbarkeit haben, dass wir auch Räumlichkeit haben, wo wir auch Veranstaltungen stattfinden wollen.
Agrar- und Ernährungswende, das sind wichtige Begriffe für euch. Wer das jetzt vielleicht noch gar nicht so genau weiß, was es ist, was hat es denn damit überhaupt auf sich mit der Ernährungswende?
Genau, das bedeutet eben, wir möchten gerne eine nachhaltige Ernährung. Das bedeutet, wir möchten mehr ökologische, fair gehandelte und regional und saisonale Lebensmittel in der Stadt, groß gesagt. Also wir möchten, dass es mehr in die Außerhausverpflegung, dass es eben in Kitas, Schulen, aber auch natürlich die Senioren haben, dass dort eben wieder mehr selbstgekochte, bioregionale Lebensmittel verwendet werden.
Und wie versucht ihr das jetzt voranzutreiben?
Genau, wir arbeiten natürlich auch viel mit der Verwaltung und mit der Politik zusammen, weil es gibt ja auch viele Stadtratsbeschlüsse, die schon mehr in diese Richtung gehen. Und wir sind eigentlich so ein bisschen, dass wir nachfragen und auch aktiv mit unterstützen wollen. Also weil wir haben auch verschiedene Mitglieder, also wir haben ungefähr 100 Mitglieder, wo auch viele Organisationen, die schon eben im Bereich Ernährung eben aktiv
aktiv sind. Und da haben wir natürlich auch viel Background-Wissen. Und da versuchen wir dann eben mit praktischen Tipps der Stadt und der Verwaltung zu helfen.
Was sind denn praktische Tipps und was sind vielleicht auch ganz konkrete Projekte, die der Münchner Ernährungsrat verfolgt?
Also wir machen verschiedene Projekte. Ein Projekt, was wir jetzt angefangen haben, war mit der Volkshochschule zusammen, dass wir eben einen Kochkurs anbieten, wo wir zeigen möchten, dass Bio-Lebensmittel-Einkauf gar nicht so teuer ist und dass man trotzdem was Günstiges und Leckeres kochen kann. Das ist ein konkretes Projekt. Dann möchten wir auch mehr in den Schulen gehen, weil wir gesehen haben, dass da auch ein großer Bedarf eben ist in den Mensen, dass die nachhaltiger werden. Und deswegen möchten wir nächstes Jahr ein großes Thema in die Schulen eben angreifen. Dann haben wir eben das Projekt Faire Wiesen, wo wir ein Teil davon sind, der Initiative. Genau, natürlich ist auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, wir gehen eben auch viel auf Veranstaltungen, wo wir uns vorstellen, wo wir auch Wissen vermitteln möchten. Wir sehen uns eher so als Verein, der eben verschiedene Themen, weil Ernährung ist ein großer Bereich und es gibt auch nicht diesen einen konkreten Weg. Und deswegen sind wir auch immer sehr offen, wenn jemand sagt, ich habe den Vorschlag oder das da brennt gerade, und dann versuchen wir das irgendwie auch aufzugreifen.
Du hast es vorhin schon erwähnt, der Münchner Ernährungsrat hat über 100 Mitglieder, das ist eine ganze Menge. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, wer denn da alles mitmacht bei euch?
Es sind eben ungefähr die Hälfte davon sind Organisationen und Unternehmen, die eben aus dem Bereich Ernährung kommen, die schon auch was tun. Also wir haben auch zum Beispiel die ganzen Bio-Großhändler, wir haben Ökokisten, wir haben auch das Kartoffelkombinat, wir haben eben auch Vereine und Initiativen wie den Klimaherbst, die eben uns unterstützen und mit denen wir auch gerne gemeinsam eben auch Kooperationen eingehen und gemeinsam auch Veranstaltungen machen, Projekte initiieren. Da ist ja auch ein bisschen auch die Faire Wiesen auch entstanden und einfach gemeinsam an die Ernährungswende aktiv in München was zu bewegen.
Jetzt sind wir hier im Tollwood-Zelt Hexenkessel, wo 10 Jahre Fairtrade Stadt München gefeiert wird. Sind denn auch dezidiert Leute aus dem Fairhandelsbereich oder Organisationen aus dem Fairhandelsbereich Mitglied im Ernährungsrat?
Also das Nord-Süd-Forum ist auch ein Mitglied von uns, genau. Und die haben uns ja auch angesprochen, haben gefragt, ob wir eben auch gerne hier dabei sein möchten. Da haben wir gesagt, natürlich sehr gerne, weil das ist ja auch ein Teil von der Ernährungswende. Und klar unterstützen wir sie natürlich auch gerne dabei.
Seid ihr als Ernährungsrat eher so eine zentral übergeordnete Vereinigung oder könnte ich da jetzt auch als Privatperson bei euch mitmachen, weil mir einfach die Ernährungswende am Herzen liegt?
Total, also wir sehen uns wirklich als Ernährungsrat für alle, also wir wollen auch gutes Essen für alle, deswegen gehört da auch jeder Mensch dazu, der auch sagt, hey, bin eigentlich gar nicht aus dem Bereich, aber ich finde Ernährung einfach total wichtig und möchte eine Veränderung haben, der ist auch immer sehr herzlich willkommen bei uns. Man kann auch bei uns einfach vorbeischauen, mitmachen, weil wir sehen uns einfach wirklich als Ernährungsrat für alle.
Und wo finde ich euch?
Wir sind in der Milchstraße 13 in Erdhausen. Genau, und das ist eigentlich ganz lustig. Unser Büro war ganz früher mal ein ehemaliger Tante-Emma-Laden und deswegen fühlen wir uns da irgendwie auch gleich zu Hause irgendwie, weil das passt einfach total.
Soweit Verena Schlegel, Projektleiterin für die Ernährungswende beim Münchner Ernährungsrat. Am Internationalen Tag der Menschenrechte feierte das stadtweite Bündnis Fairtrade Stadt München das Jubiläum 10 Jahre Fairtrade Stadt München auf dem Wintertollwood. Genauer gesagt im Musikzelt Hexenkessel. Und viele, viele, wie Sie hören konnten, feierten mit. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel können Sie am Dienstag, 23. Januar um 17 Uhr hören.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.